Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans nach dem Grand Prix von Saudi-Arabien. Wir nehmen heute zum ersten Mal sonntags auf, glaube ich. Das ist eine Premiere für uns und deswegen droppt die Folge auch so früh. Ist natürlich ja für euch sehr schön, direkt alles von uns zu erfahren, weil die nächsten Wochen auch pickepacke voll wieder werden mit Folgen. Trotz Pause nächster Woche. Dazu später nochmal mehr. Aber wir steigen diesmal direkt ein. Im Prinzip in die sportliche Analyse. Allerdings noch vorweg die Frage, Marc. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Wie immer, ja. Und da auch bei mir wie immer. F1 TV, die Trainingssessions nicht unbedingt live. Die gucke ich dann immer so, wie ich Zeit habe. Gerade wenn die jetzt auch so donnerstags und freitags waren. Aber Qualifying und Rennen habe ich dann live geschaut. Rennen habe ich mit ein paar Leuten zusammen geguckt. Genau, ich überlege gerade, haben wir da F1 TV? Ja, doch, wir haben meinen F1 TV genommen. Ja, bei dir?
Oh, ich habe FP3 relativ ausführlich noch geguckt dann abends. Die Aufnahme dann, aber sonst gut Qualifying habe ich mir reingezogen, ein bisschen Zeit versetzt und war halt noch einkaufen und direkt kommt irgendeine Nachricht bei WhatsApp rein mit einem Zeitabstand und ich wusste, von welchem Fahrer der Kollege da Fan ist und dann wusste ich sofort, ah ja, okay, der ist raus und da wurde ich schon ein bisschen gespoilert, hab dann schnell Flugmodus reingemacht und nicht mehr aufs Handy geguckt, ja, und dann durchgezogen das Qualifying und ja, Rennen gestern mit zwei Kumpels pünktlich geguckt und ja, also ich muss sagen, es war nach der einseitigen Vorstellung in Bahrain, was die Spitze angeht, ähnlich. Aber es gab ja ein paar durchaus spannende Duelle, sag ich mal. Ja. Und ja, wir haben übrigens RTL vermisst. Da kam auch kurz die Frage nach, aber das war ja leider nicht möglich. Und ja, wir steigen hier direkt ein in die sportliche Analyse. Diesmal gibt's keine News. Wir haben euch ja beim letzten Mal schon ordentlich damit versorgt, mit all den Gerüchten rund um die Formel 1. Eine Sache wird mir spontan noch einfallen. Da kommen wir allerdings, glaube ich, dann später nochmal kurz zu, weil das dann auch ganz gut reinpasst. Und ja, direkt rein ins Qualifying Q3. Nee, Q1.
Wie immer, ja. Ja, es ist schwierig. Ja. Ich denke auch immer irgendwie Q3, aber ja, Q1, also wo noch alle am Start sind, beziehungsweise ja nicht alle am Start waren.
Ja, Guanyu Zhou hatte da, musste lange warten. Er ist zwar noch rausgefahren, allerdings konnte er keine Zeit mehr setzen. Ja, also ich sag mal so, eine rote Flagge zwischendurch hätte ihn noch gerettet. Ja, stimmt. Kann ja auch passieren, ne? Dann hätte er es definitiv noch geschafft. Er wurde zumindest mal rausgelassen aus der Boxengasse. Die Zeit war dann allerdings zu knapp, um noch über die Ziellinie zu fahren, sodass die erste gezeitete Runde noch zählen kann. Aber gut, dementsprechend eher natürlich letzter mit keiner gezeiteten Runde und davor, ich sag mal, relativ wenig überraschend Logan Sargeant und, man muss es jetzt erwähnen, Platz 17, 18 leicht verbessert. Die beiden Alpinen.
Ja, gut. Wenn man jetzt ja, sieht, dass Joe keine Zeit aufgestellt hat, übrigens ja auch selbst verschuldet. Also er hat ja das Auto in FP3 in die Wand gesetzt und das war einfach nicht rechtzeitig repariert, aber trotzdem. Ja, gut, und Logan Sargeant halt knapp hinter den Alpines. Aber ja, sonst war da nicht viel zu holen mal wieder. Ja, bei Joe weiß ich auch nicht, wie viel mehr da gegangen wäre, wenn er denn noch eine Zeit hätte aufstellen können, wenn man sieht, dass Bottas auch nur 16. war und auch ausgeschieden ist direkt. Ich würde jetzt sagen, da wäre Joe wahrscheinlich, hätte sich auch so darum bewegt und wäre, ja, ja gut, vielleicht wäre er weitergekommen, man weiß es natürlich nie, aber ich glaube auch, er wäre in Q1 ausgeschieden. Von daher wenig Überraschung da hinten.
Ja, der Sauber ist ja auch noch relativ schwach und ein Q2 wäre da schon aktuell wirklich ein Erfolg. Ne? Und ja, direkt rein in Q2. Ja, diesmal auch, weil er keine gezeitete Runde setzen konnte. Ich glaube, er hatte sogar auch irgendwie am Motor etwas oder hatte keine Engine mehr so richtig, Nico Hülkenberg.
Er hat ja das gar nicht. Auto abgestellt dann. Ja. Also da ist quasi alles ausgegangen, glaube ich. Und dann hat er das Auto abgestellt, gar keine Runde aufstellen können und saß dann da an seinem Stuhl und hat ein bisschen Party gemacht zu der Musik. ja, das war ganz lustig, wie er dann, also er ist dann einfach auf so einem Stuhl neben seinem Auto sitzen geblieben, neben der Strecke und ist gar nicht irgendwie zurück in die Box gelaufen oder so und hat die Musik genossen. Ja gut, aber dementsprechend da auch so ein bisschen außer Konkurrenz, deswegen dann auch Startplatz 15 für ihn, hatte nicht mal die Chance, eine Zeit zu setzen. Und ja, sonst, wenn ich jetzt so schaue, 11 bis 14 die Plätze, also die dann eine Zeit gesetzt haben und ausgeschieden sind. Gut, Danny Ricciardo, ein bisschen schwach, weil Tsunoda ja in Q3 gekommen ist. Gut, Magnussen ungefähr da, wo ich Magnussen einschätzen würde auf der 13. Vergleich zu Hülkenberg jetzt nicht vorhanden, dadurch, dass Hülkenberg keine Zeit setzen konnte. Albon meiner Meinung nach stark auf Platz 12. Und ja, Olli Bärmann auf 11, der ja Super Sub, also der kurzfristige Ersatzmann für Carlos Sainz, der ja Appendicitis auf Englisch, was ist das auf Deutsch, eine Blinddarmentzündung?
Ja, sowas war das in der Richtung, ja.
Muss auf jeden Fall relativ schnell operiert werden, weil ich glaube, dann kann der Blinddarm irgendwie auch platzen dann oder so, ne? Das geht dann immer ganz schnell. Alex Albon ja vor 2 Jahren in Monza auch ausgefallen deshalb. Bei Albon gab es da noch ein bisschen mehr Komplikationen, weshalb der dann noch im Krankenhaus bleiben musste. Da hatte sich dann was entzündet, also noch zusätzlich entzündet irgendwie durch die OP und sowas. Bei Carlos sah es ganz gut aus. Der war ja Sonntag dann schon wieder im Paddock und ist da auch rumgelaufen, wenn auch ein bisschen langsam und vorsichtig. Aber ja, gut, Olli Bärmann dafür, dass er da so in den Ferrari reingeschmissen wurde über Nacht, finde ich den 11. Platz auch stabil und
auf jeden
da
Fall.
Kommt ja dann auch nochmal mehr im Rennen zu. Von daher da auch keine große Überraschung dabei gewesen, fand ich. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, ein Ferrari ist nicht in Q3 gekommen, aber
ja, wie allerdings gesagt, unter den Bedingungen, sage ich mal, und es ist ja auch jetzt nicht Sinn der Sache, wenn Olli Bärmann da so viel Risiko geht.
Genau.
Der muss sich ja erstmal eingrooven auf auch einer nicht wirklich einfachen Strecke. Ne? Im Rennen gesehen, wie schnell das gehen kann, wenn du die Wand da mal berührst. Kommen wir ja noch zu. Und gut, Alex Albon wieder das Maximum rausgeholt. Und ja, bei Danny Ric war das ein bisschen komisch. Er hat dann im Interview gesagt, dass er nicht so richtig wusste, woran es liegt. Und sie gucken werden, was sie im Auto finden. Die hatten tatsächlich ein paar Schäden am Unterboden entdeckt dann, was ihn natürlich dann beruhigt hat, dass das Auto dann auch Probleme hatte, weil er dann keine Pace gefunden hat. Aber muss man sagen, hier Yuki mit dem Einzug in Q1 wirklich stark. In Q3. Ey, das ist ja wirklich der Mann. Da müsste man eigentlich so ein Trinkspiel draus machen, ey, jedes Mal, wenn das passiert. Eieiei.
Ja.
Genau, ja, kommen wir in Q3 direkt rein mit Platz 10 zunächst, Lance Stroll. Letzte Woche nicht in Q3 gekommen, diesmal deshalb die Premiere und ich sag mal so, dass er überhaupt erstmal in Q3 wieder gekommen ist, ist ja für ihn schon mal eine ordentliche Sache und ja, sollte eigentlich auch das Ziel sein. Guten Fernando dann natürlich Vierter geworden, was ich gar nicht so unbedingt erwartet habe.
Ja, doch, das hat sich abgezeichnet in den freien Trainings, fand ich. Also er war in einem freien Training sogar Erster, der war, hat da immer vorne mitgespielt. Also der Aston Martin war nicht schlecht auf der Strecke. Weshalb ich auch sagen würde, der 10. Platz von Lance Stroll,
Der Abstand ist halt schon so relativ viel, ne? Über eine Sekunde auf den Ersten.
Ja gut, auf den Ersten, ja. Gut, klar. Aber
trotzdem ist schon...
Ja, Ja, das stimmt, aber vor allem also der Abstand zu Fernando, das ist eher so das, wo ich es dran messen würde. So.
Ist das schon ein ordentliches Stück, ne? Hat auch, glaube ich, auch auf Gebrauchten gefahren, ne? Aber trotzdem,
das, aber 7/7, das ist schon.
Und halt langsamer als der Racing Bull, ne?
Ja, genau, Tsunoda auf 9, also ja, da hätte ein bisschen mehr gehen müssen. Ja, ansonsten, gut, dann haben wir die beiden Mercedes vor Tsunoda, Russell vor Hamilton. War ja auch in Bahrain schon so, dass Russell da die bessere Pace hatte. Dann bei McLaren, ein bisschen kleine Überraschung, sag ich mal, Piastri vor Norris.
Ja, gut,
aber richtig auch eng nah beieinander.
Also wirklich haarscharf.
Genau, dann wie gesagt Alonso. Und dann, ja, Perez auf der 3, Leclerc mit einem starken Qualifying, reicht aber nur für die 2 und Max Verstappen dann doch sehr eindeutig die Platz 1 gefahren, also mit über 3/10 Vorsprung. Ja, und auch seine zweitbeste Runde hätte auch für Pole gereicht, also da hat er wirklich keinen Zweifel dran gelassen, wer da Herr im Haus ist, gefühlt. Ja, von daher, an sich würde ich jetzt sagen, so ein Qualifying mit wenig Überraschungen. So, also stark von Tsunoda, aber sonst, nichts groß Unerwartetes so.
Nee, also eigentlich alles so einigermaßen, wie man es hätte erwarten können. Vielleicht hätte es ein Hülkenberg noch ein bisschen weiter nach oben geschafft oder so.
Das aber stimmt, ja.
Grundsätzlich, eigentlich ist die einzige Überraschung so ein bisschen Tsunoda. Mit Q3, finde ich, das war schon eine gute Leistung. Ja. Der hat ja auch ordentlich Schelte bekommen in der letzten Folge. Zu Recht, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Aber
ja,
hier zumindest im Qualifying eine wirklich, wirklich gute Leistung.
Ja.
Und ja, wir wollen gar nicht lang abwarten hier und direkt ins Rennen reingehen, Marc, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Und ja, das jedes Mal wiederholende Spiel. Wir haben es schon in der letzten Staffel unseres Podcasts oft genug sagen müssen und wenig überraschend, der Gewinner des Rennens, Max Verstappen.
Ja, jetzt aus den letzten 20 Rennen haben wir das jetzt 19 Mal so sagen können.
Das ist Wahnsinn.
Das ist auch, also wirklich, er hatte ja letztes Jahr diese 10 Rennen in Folge gewonnen, dann hat Singapur Carlos Sainz gewonnen und seitdem hat er jetzt wieder 9 Rennen in Folge.
Oh Mann.
Ist auch das der einzige Fahrer, der zweimal mindestens 9 Rennen in Folge gewinnen konnte. Der einzige Fahrer in der Formel-1-Geschichte, der das zweimal geschafft hat. Ja, was soll man sagen? Absolut dominiert, von Anfang an vorne weggefahren und man hat ihn nicht mehr gesehen. So ungefähr, ne?
Ja, wir hatten gestern, haben wir dem einen Kumpel noch erklärt, was so Veränderungen gab mit dem DRS nach Runde 1. Mhm. Und dann direkt mal so drauf geguckt und schon war Verstappen wieder außerhalb von dieser Sekunde. Ne?
Also ja, es ist,
das bringt ist einfach gar nichts. Er pusht jetzt einfach noch mehr in der ersten Runde und schon ist das Ding erledigt. Eieiei, also von wegen mehr Spannung an der Spitze. Ich habe so das Gefühl, jetzt powert Max direkt schon und er deklassiert wieder den Rest des Feldes. Es ist einfach der Wahnsinn.
Sonst hat man immer noch 3 Runden gedacht, da könnte jemand mithalten. Und jetzt denkt man von Runde 1 schon direkt nicht mehr, dass da jemand mitkommt. Aber, ja, gut. Aber ja, aber sagen wir mal so, er hatte nicht so viel Vorsprung, dass er noch einen extra Boxenstopp machen konnte. Immerhin das. So, waren am Ende 13,5 Sekunden, aber ja, kann man nicht viel zu sagen. Er hat keine Fehler gemacht, so. Er ist einfach vorne weggefahren und ja, hat dann das Ganze relativ entspannt zu Ende gebracht vor seinem Teamkollegen, der auf Platz 2 heimkam, Sergio Perez. Auch da Qualifying als Dritter. Das, also, wenn man jetzt mal sagt, Charles Leclerc ist halt im Qualifying wirklich schon bockstark, so. Das ist okay, wenn man den nicht schlägt, auch wenn man im Red Bull setzt. Finde ich, war das ein starkes Qualifying von Perez und dann im Rennen ja auch relativ schnell Leclerc gehabt und ja, dann da auch keinen Zweifel dran gelassen, dass er das als Zweiter heimfährt, also auch da starkes Rennen, muss ich sagen.
Und hatte auch noch eine 5-Sekunden-Strafe wegen einem unsafe Release und gut, da kann der Fahrer in der Regel
nee,
da wenig kann er nicht für.
Ja. Und das ist als Fahrer, du stehst da, wartest, bis da die Ampel auf grün geht. Die haben ja da so Ampeln. Und wenn die auf grün geht, dann beschleunigst du. Dann guckst du nicht nochmal irgendwie oder so. Vor allem, weil wenn du dann zögerst, dann wird es eher gefährlich. Also wenn das auf grün geht, du musst dich da auf dein Team verlassen. Also da konnte er als Fahrer nichts für. Und im Endeffekt waren die 5 Sekunden, wenn du siehst, Leclerc war da ja auch in der Box und den haben sie warten lassen, weil die halt keinen Unsafe-Release wollten. Und der hatte dadurch einen 5, irgendwas Sekunden-Boxen-Stop anstatt 2, irgendwas. Also den hat das halt 3 Sekunden gekostet, dass sie gewartet haben. Perez hat nicht gewartet und kriegt dafür eine 5-Sekunden-Strafe. Also sag ich mal, wenn man es jetzt so ausrechnet, hat ihn das wahrscheinlich insgesamt dann sogar nur 2 Sekunden oder so gekostet.
Ja, von daher, stimmt schon. Ja, und Perez eigentlich die optimale Vorstellung, was ein zweiter Fahrer neben Verstappen leisten sollte. Gut, letztes Jahr hat er auch einen guten Saisonstart gehabt. Wir warten mal ab. Es war ja immer so ein bisschen ähnlich bei Bottas als zweiter Fahrer von Hamilton mit den guten Saisonstarts. Aber ja, schauen wir mal. Und normal würde ich jetzt weitergehen. Allerdings, das Thema Red Bull ist noch nicht ganz geschlossen. Da könnte es vom Aufnahmezeitpunkt aus gesehen angeblich morgen krachen. Dass Dr. Helmut Marko oder ich glaube nur er oder was suspendiert, aufhört oder wie auch, also ich weiß nicht genau, ob es da diese Fronten zwischen Horner und Dr. Helmut Marko gibt und eine von beiden Seiten irgendwie rausgeschmissen wird, freiwillig geht oder nur Dr. Helmut Marko. Das ist so mein letzter Stand, dass es hauptsächlich ihn betreffe.
Ja, also auch, also ist auch das, was ich gelesen habe, dass es wirklich, oder was Helmut Marko auch so ein bisschen am Interview am Mikrofon gesagt hat, dass irgendwie, ja, dass ein Gespräch nochmal gesucht wird und dass er da auch so ein bisschen so dieses, er hat keinen Bock mehr irgendwie in dem Zustand will er nicht in dem Team bleiben. Und das hat dann so ein bisschen so als Kettenreaktion hinter sich hergezogen, dass Max auch gesagt hat, er spricht sich eigentlich sehr für Helmut Marko aus und hat dann auch so halb gesagt, irgendwie so, ohne ihn, ohne mich, so ein bisschen. Ja. Was ich dann schon krass und überraschend fand. Aber ja, also das ist schwierig, was da bei Red Bull alles abgeht aktuell.
Es ist die Frage, vielleicht will Max Verstappen da auch ein bisschen Druck aufs Team machen, dass
genau,
man
das
an ihm halt
auch
festhält,
gedacht.
Weil dann gibt es da die Spekulation, dass der Vertrag von Max auch ein bisschen an Dr. Helmut Marko hängt, dass wenn der nicht mehr da ist, es da Klauseln gäbe, dass Max da rauskäme. Wir wissen ja alle, was nächstes Jahr noch für ein Cockpit frei ist. Da gibt es ja auch Spekulations- und wir haben uns ja auch über die Ferrari-Hamilton-Nummer so ein bisschen belustigt. Deswegen möchte ich mich jetzt mit einer möglichen Max-Mercedes-Thematik auch nicht drüber belustigen.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht.
In der Formel 1 haben wir schon viel erlebt, was so Sachen angeht. Und nochmal kurz zu Dr. Helmut Marko zurück, auch im Interview auf Sky, hat er auch so durchklingen lassen, ja, man muss mal schauen, ob man mit mir noch will oder ob ich überhaupt noch will. Also er hat das wirklich so klar, habe ich das selten gehört. Und ja, wer weiß, vielleicht sind wir ja morgen auch schon schlauer, je nachdem, wann ihr dann die Folge auch hört. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Und ja, spätestens in Melbourne wird mir da einiges aufzuarbeiten haben, glaube ich.
Ja, weil und das Interessante ist, dass ich auch noch gehört habe, dass Adrian Newey da wohl auch mit dran hängt. Also das ist jetzt was, da habe ich jetzt von ihm, also Adrian Newey ist ja jetzt auch selten vor der Kamera für ein Interview oder so, aber da habe ich auch gelesen, dass er wohl, wenn dann auch, so nach dem Motto, wenn Max und Helmut Marko, keine Ahnung, da jetzt nicht mehr so Bock auf Red Bull haben, dann ist er da auch nicht so, ich bleib bei Red Bull oder ich bin Christian Horner treu, sondern dass er da auch eher so dieses, ja, dann könnte er mich auch abschreiben, so nach dem Motto. Und ja, alles wird wild, was da im Team abgeht. Ich habe eben auch erst wieder ein Statement gelesen von Christian Horner, was das auch alles wieder so ein bisschen bestätigt, dass er gesagt hat, am Ende kein Individuum ist größer als das Team. So nach dem Motto, mit natürlich eine klare Ansage gegenüber Max so ungefähr, dass er auch nur Teil des Teams ist, so. Was an sich ja, also an sich ist das ja völlig richtig, ne? Es ist trotz allem immer noch ein Teamsport, die Formel 1, und auch kein Fahrer könnte so gut sein ohne das Team hinter ihm. Aber Ja, das jetzt so klar zu sagen, also das wurde ja mit einer Absicht gesagt. Und wenn jemand momentan was alleine trägt in der Formel 1, dann ist es eindeutig Max Verstappen, denn der ist in einer anderen Liga seit jetzt 2 Jahren ungefähr. Und ja, dann, dass der Teamchef so eine Ansage macht, hat wahrscheinlich auch Hintergründe.
Ja, also das wird noch ein heißer Tanz. Ja. Es wird wohl nicht mehr so lange dauern, da wissen wir mehr. Und ja, wir ballern auf jeden Fall eine Story dann rein, wenn es Neuigkeiten gibt, dass ihr da auf dem aktuellen Stand seid. Und ja, es kommt ja noch was kommende Woche und dann zum Melbourne Grand Prix auch wieder eine Folge. Und ja, da wissen wir eindeutig mehr. Und ja, gehen wir direkt weiter, was Teams betrifft. Auf Platz 3 der erste Ferrari mit Charles Leclerc.
Jo. Maximum auch Rennen gehabt. Ne? Ja, ich glaube auch, die Red Bull sind in der Race Pace nicht angreifbar für Ferrari. Und er hat sogar noch die schnellste Rennrunde am Ende geholt. Das heißt, sogar den Bonuspunkt hat er sich dann noch gesichert. Podium heimgefahren. War auch, ja, keine Ahnung, ich glaube am Ende 13,5 Sekunden vor Piastri. Also, ja, das sieht gut aus für Ferrari. Jetzt nicht gut im Sinne von, können Red Bull schlagen, aber sah jetzt auf der Strecke schon aus, als ob sie einen Schritt vor allen anderen Teams sind. So, das hat sich jetzt nochmal manifestiert. In Bahrain ließ sich das schon erkennen, aber da hatte Leclerc ja auch so ein bisschen Probleme die ganze Zeit. Aber ja, hier jetzt, ja, ziemlich klar gezeigt, wir sind hinter Red Bull die Nummer 2. Ja. Oli Bearman muss man natürlich jetzt sagen, klar, Platz 7 an sich mega starkes Resultat. Also, ja, also. Also das ist für den ist ein Platz 7. Das ist der Hammer. Von 11 auf 7 gefahren für sein erstes Formel-1-Rennen. Dann auch noch eine relativ schwierige Strecke, sage ich mal, für das erste Rennen.
Hat einen Norris also hinter sich gelassen, einen Hamilton hinter sich gelassen. Also muss man
genau,
auch gut mal ein bisschen betrachten.
Ja, die waren auf anderen Strategien, muss man da fairerweise sagen. Das war jetzt nicht auf der gleichen Strategie und von purer Pace, sondern die haben da ein bisschen was probiert mit dem Safety Car. Aber ja, trotzdem. Also Norris und Hamilton hinter sich lassen, muss man auch erstmal schaffen. Und das ja am Ende auch, dann als er auf den Harten war, also Bearman und die beiden auf Softs und dann aufgeholt haben, hat er da gut gegengehalten und hat dann nochmal Runden aus dem Auto rausgeholt. Nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht.
Ja, also größten Respekt für die erste Vorstellung in der Formel 1. Und ja, den werden wir ganz sicher auch bald, glaube ich, in der Formel 1 in einem festen Cockpit sehen. Ist ja noch so eine junge Karriere. Aber er hat jetzt schon mal so ein Statement gesetzt, dass man sagen kann, der steht bei einigen auf dem Zettel. Ich bin mir auch jetzt nicht ganz sicher. Er saß ja im Ferrari, aber ist nicht eigentlich ein Mercedes-Fahrer?
Nee, das ist Ferrari. Der ist Ferrari Driver Academy, gehört komplett zu Ferrari, fährt aktuell bei Prema. Und hatte sogar lustigerweise die Pole für die Formel 2, die er dann quasi abgegeben hat, um in der Formel 1 zu fahren. Also zum Zeitpunkt des Qualifyings in der Formel 2 war noch nicht klar, dass Carlos Sainz ausfallen wird. Und da ist Oli Bearman ganz normal halt gefahren, als ob er sein Wochenende in der Formel 2 vor sich hat, hat das Ding auf Pole gesetzt und ist dann aber quasi in die Formel 1 nachgerückt. Und in der Formel 2, die haben so schnell keinen Ersatzfahrer gefunden, heißt, sie sind dann mit einem Fahrer weniger gefahren. Und ja, er hat sozusagen seine Pole-Position in der Formel 2 für das Formel 1-Rennwochenende abgegeben, was natürlich absolut die richtige Entscheidung ist. Ne? Die Chance muss man nehmen. Und der gehört zu Ferrari, der ist auch an sich, hat letztes Jahr, das weiß ich, weil ich in Baku ja vor Ort war, da hat er beide Rennen an dem Wochenende gewonnen, was in der Formel 2 ja auch selten vorkommt, dadurch, dass man dieses Reverse Grid hat. Also wenn du Pole hast, startest du in einem Rennen ja auf der 1 und dem anderen dafür auf, ich glaube, 12 und von Position 12 aus ein Rennen gewinnen, gerade auch das Sprintrennen, das kürzere. Das ist schon stark, aber das hat er in Baku geschafft, deswegen ist er mir da so auch schon ein bisschen schon in Erinnerung geblieben.
Ja, das ist stark. Ja, ja, ich frage wegen Mercedes, da hatte ich was bei Sky gehört, dass sich Toto Wolff selber die Performance freuen würde und ich konnte da keinen richtigen Zusammenhang feststellen, weil ich kann mir ja auch nicht...
Über Bermans Performance?
Genau, und ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass der da irgendwie auf dem Markt verfügbar wäre für Mercedes oder so. Also, naja, gut, wer weiß, was die da wieder gemeint haben. Aber
naja, weißt du ja nicht. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen, ja? Weil, also warum auch nicht? Ne? Also Ferrari hat beide Cockpits besetzt. Man kann ja, keine Ahnung, Esteban Ocon wurde auch schon bei Renault abgestellt, ja. Obwohl er Mercedes-Fahrer ist. Ich glaube, Esteban Ocon müsste sogar immer noch Mercedes-Fahrer offiziell sein. Warum nicht auch mal einen anderen Fahrer bei einem Top-Team abstellen, wenn ein Cockpit frei ist?
Das wäre natürlich krass, ja.
Aber
gut, aus Sicht von Ferrari ist Mercedes ja auch kein Top-Team mehr. Also von daher.
Ja,
also eine kleine Ergänzung noch. Ein Grund, warum Olli Berman das Cockpit bekommen hat, ist, weil Luca Badeur im Funkloch war und somit nicht erreichbar.
Ja, der wäre natürlich die erste Wahl gewesen.
Ja. Und ja, ich war eben ein bisschen überrascht, weil mir das so gar nicht mehr richtig bewusst war, dass er auf Platz 4 gelandet ist, nämlich Oscar Piastri.
Ja,
das ist doch eine überragende Vorstellung.
Ja, also auch da das Maximum, was der McLaren zu leisten imstande war, rausgeholt. Also ich glaube, Piastri hat das sogar vor dem Rennen gesagt, Maximum P4, das wäre das Ziel, weil er auch schon da gesagt hat, die beiden Red Bull sind nicht schlagbar. Ferrari an sich auch nicht. Gut, dadurch, dass Bearman halt neu im Cockpit startet von 11, hat er halt gemeint, den sollte man schon schlagen können. Und da hat er gemeint, ja, die beiden Red Bull und Leclerc werden nicht machbar sein. Aber ja, wenn dann alles passt, P4. Und genau das hat er umgesetzt.
Not bad. Ich überlege gerade, wie die Fahrerwertung nach dem 2 Rennen aussieht. Ist er vor Norris?
Jo, ist vor Norris
jetzt. Eieiei. Das erste Mal.
Ja.
Nicht schlecht, ja. Und ja, Norris dann P8.
Ja, das ja hat
so auf dem Papier eine kleine Enttäuschung.
Ja, also auch an sich eine kleine Enttäuschung. Also würde ich sagen, nicht nur auf dem Papier.
Ja.
Also klar, da wurde dann mit der Strategie, wie gesagt, ein bisschen was versucht. Unterm Safety Car sind ja Norris und Hamilton von den Top-Fahrern. Gut, Hülkenberg auch, muss man jetzt auch sagen. Der war auch in den Top 10 am Ende. Und ich glaube, Joe, die vier sind nicht in die Box, als das Safety Car rauskam. Ja. Und alle anderen haben quasi die harten Reifen genommen, haben gesagt, jo, wir fahren jetzt durch. Und die vier Fahrer haben halt gesagt, wir bleiben draußen und ja, schauen mal, was kommt. Gerade in Jeddah ist ein zweites Safety Car nicht unwahrscheinlich.
Richtig, ja.
Ich habe auch gedacht, man hat ja dann immer so die Überlegung, spätestens seit der F1-Manager draußen ist, hat man bei sowas immer so Überlegungen, wie hätte ich es gemacht.
Das stimmt,
ja. Und ich habe da auch gesagt, auch zu denen, mit denen ich geschaut habe, ich hätte es sowohl anstelle von McLaren als auch anstelle von Mercedes genauso gemacht, weil die beiden Autos waren jeweils so nah beieinander, dass sie, wenn die beide reingeholt hätten, hätte das zweite Auto, was in dem Fall Norris und Hamilton gewesen wären, hätten Zeit verloren beim Boxenstopp, hätten deshalb auch Positionen verloren. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich hätte Hamilton und Norris auch beide draußen gelassen. Du holst das Auto, was auf der Strecke vorne ist, holst du rein, gibst diesem Auto die sichere, gute Strategie, sage ich mal. Und den anderen beiden gibst du die bisschen riskantere Strategie, die aber auch funktionieren kann.
Definitiv.
So ist ja nicht.
Gerade auf einer Strecke wie Saudi-Arabien gibt es schnell mal ein Safety Car. Wir hatten gestern auch eine Wette laufen, wie viele Safety Cars es am Ende gibt. Von 1 bis 3 war logischerweise alles genannt. Und ja, ist ja nicht allzu unrealistisch, dass da auch mal sogar 3 hätten passieren können. Und ja, also von daher, Norris, ja gut, mit der Strategie macht das natürlich dann auch ein bisschen Sinn. Und ja, aber definitiv nicht falsch von McLaren. Und ja, da wird jetzt ja auch noch kein Beef entstehen zwischen den beiden. Nee. Und ja, kommen wir zu den beiden Aston Martin. Vorrangig erstmal auf Platz 5, Fernando Alonso. Auch, finde ich, in Anbetracht dessen, gut, du hast sie ja schon stärker eingeschätzt durch das Training, finde ich aber trotzdem, dass eigentlich Platz 5 auch so ein bisschen das Maximum ist.
Ich glaube, Aston Martin, die hätten mit McLaren hätten sie gerne noch gefightet, glaube ich. Also war ja dann am Ende auch nur fast 4 Sekunden hinter Piastri, was jetzt aufs Rennen gesehen natürlich nicht so mega viel ist. Aber ich habe da jetzt auch nicht gesehen, dass Alonso irgendwelche Fehler gemacht hat. Die Strategie war sowieso die gleiche wie bei Piastri. Also ja, ich glaube, der McLaren war da nicht in Schlagdistanz und dementsprechend auch muss man da mit P5 zufrieden sein. Ist, glaube ich, für Alonso, der ist da fein mit, glaube ich. Ja. Bei Lance Stroll, andere Geschichte.
Ja, das war nicht ein besonders langes Rennen von ihm.
Nee.
Und ich habe dann nur gesehen erst, dass dann Aston ausgeschieden ist und dann sofort gesehen, die 18 Lance, und dachte ich, nein, das kann es doch jetzt nicht sein. Weißt du, ich hätte es ihm wirklich gegönnt, dass er hier ein solides Rennen fährt, und dann war so die Linie, die er in der Kurve gefahren ist, ein bisschen eng.
Ja, es war aber, man muss fairerweise sagen, es war nicht viel, ne? Der ist da nicht irgendwie, es war jetzt nicht so ein grober Fehler. Also es wirkte nach relativ wenig Kontakt, dass da direkt die Suspension gebrochen ist.
Das stimmt.
Hat mich auch ein bisschen überrascht.
Das stimmt. Sowas kann auch gut gehen.
Also, ja, ja.
Das ist einfach mit Risiko gefahren, und natürlich ist es irgendwie doch sein Fehler und wirkt sehr unglücklich. Aber es ist trotzdem eine Sache, dass das passiert jedem Mal irgendwie. Und dass es dann halt im Rennen dann passiert, ist halt wirklich, ja, nicht sehr schön für ihn. Und ha, mir tut's leid für den Lance. Aber gut.
Ja. Ja, ich finde auch cool, es gab ja dann diesen Funkspruch noch. Das habe ich dann auch als Meme irgendwie auf Insta gesehen, gestern noch, irgendwie so, Lance, can you bring the car home? Und dann sagt er so, I'm in the fucking wall, mate. Ja. So, da war, glaube ich, nur so ein Funkspruch, die hatten gar nicht so ganz auf dem Schirm, dass er da in die Mauer eingeschlagen ist. ja, das war auf jeden Fall ganz lustig. Aber ja, sonst war da nicht viel lustig an seinem Rennen.
Ja,
das war nix. Fahrfehler ausgeschieden, muss er sich selbst ankreiden.
Ja. Ist schade, wir haben letzte Woche ja noch so gelobt, ne?
Ja, und stimmt, ne?
Jetzt kommt der alte Lance wieder vor, so ein bisschen. Ah, ja. Naja, mal schauen.
Ja, abhaken und bei dem bleiben, was er in Bahrain richtig gemacht hat.
Ich hoffe halt, er kann das im Kopf ausschalten und sich einfach wieder weiter fokussieren, weil Melbourne könnte ja auch eine sehr interessante Strecke für Aston werden. Und ja, die Aston abgeschlossen. Ich gehe mal hier im Klassement durch und ja, kommen wir noch zu den Mercedes mit Platz 6 und Platz 9. George Russell wieder Hamilton geschlagen im Teamduell. Der auch... Ja, Hamilton war so ein bisschen die Enttäuschung. Allerdings hast du ja auch eben erwähnt, von der Boxenstrategie beeinflusst das Ganze ein bisschen. Und aber haben beide sehr viel gemeckert, auch über das Auto. Man hat nicht so richtig die Pace gefunden über das ganze Wochenende. Also von daher,
ja,
ich finde es jetzt nicht besonders überraschend.
Ja, also ja, stimmt schon, ne? Also Russell auch solides Rennen, würde ich jetzt sagen. Er ist jetzt weder besonders positiv noch negativ irgendwie rausgestochen. Hat meines Wissens auch wieder keine Fehler gemacht. Und ja, ich meine, er schlägt er jetzt zum zweiten Mal Hamilton zum Auftakt der Saison. Das ist eigentlich das, was er machen muss. Das ist stark. Und ja, viel mehr ist im Mercedes halt aktuell nicht drin, glaube ich. Als das, was Russell rausholt. Hamilton bleibt ein bisschen unter Erwartung, meiner Meinung nach.
Mhm.
Aber ja, es ist halt an sich, es ist für Ferrari und Red Bull reicht's nicht. Und dann bist du halt da irgendwie im Fight mit den McLaren und Aston Martin. Und ja, da sind sie jetzt irgendwie mittendrin. Hamilton sogar eher noch von allen geschlagen.
Mhm. Wir haben ja schon so ein bisschen in unserer Saisonvorschau spekuliert, ob es mal so eine Durchhängerphase von Hamilton gibt, weil es ja eh das letzte Jahr bei Mercedes ist, und ich hoffe, das beginnt nicht jetzt schon.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass es vielleicht eher so im letzten Saisondrittel, wenn du dann schon so mit einem Fuß bei Ferrari bist quasi, dass du dann sagst, hier komm, ob ich jetzt in der Saison am Ende Vierter oder Fünfter im Klassement bin, ist mir egal, so nach dem Motto. Aber ja, bis jetzt ist, also der Saisonstart ist noch nicht so wirklich was von Hamilton.
Dann schließen wir Mercedes ab und ja, kommen jetzt zu einem Team, wo ich mich sehr drauf freue.
Mhm.
Und dass wir in den Top 10 über die reden können, mit Platz 10 Nico Hülkenberg.
Ja, das war, ja, das ist dadurch, dass ja, einer, sag ich mal, von den Top 5 Teams ausgeschieden ist mit Lance Stroll, war dann für den Best of the Rest, für den Teil des Feldes, war dann ein Punkt plötzlich offen. Und dann da ging es dann drum.
Ja, genau dieser eine Platz. Und ja, was man bei Haas auch sehr selten erwähnt hat in den letzten Jahren, ist wirklich gutes Teamwork.
Und ja,
ich finde,
das war wirklich,
also Magnussen hatte ja so eine Vorstellung, erstmal zwischen Kamikaze-Aktionen und der alte Magnussen wieder.
Ja.
Most Unsportsman Driver oder wie war das Ganze, ne?
Ja.
Aber was er dann gemacht hat, also da hat er ja wirklich komplett den Bus geparkt und niemanden vorbeigelassen, beziehungsweise wurde er mal ganz kurz überholt, zum Beispiel von Tsunoda hat er sich direkt den Platz wieder zurückgeholt. Und ja, er hat letzten Endes diesen Vorsprung, den Hülkenberg brauchte für seinen Boxenstopp, hat Magnussen im Prinzip rausgefahren, indem er das Feld so aufgehalten hat, dass die zeitliche Lücke so groß war. Und also meiner Meinung nach, das war, für mich war das wirklich Entertainment pur, das Ganze zu sehen, was Magnussen da geleistet hat. Und also ich kann da wirklich nur meinen Hut vorziehen, nach so einem verdaddelten Rennen am Anfang von ihm, da noch so positiv Erwähnung zu finden. Also ganz ehrlich, ich fand das geil. Das war geiles Racing von Magnussen.
Ja, also ich glaube auch, der eine Punkt von Hülkenberg, der geht zu sehr großen Teilen auf Magnussens Nacken, sage ich jetzt mal. Also da kann er ihm gern mal irgendwie eine Kiste Bier für ausgeben. Also das ist, ja, Hülkenberg musste quasi nur sein Ding da fahren. Klar, der durfte keine Fehler machen oder so, aber der musste für den einen Punkt, sage ich mal, jetzt nicht on track fighten. Der musste seine Zeiten runterfahren und Magnussen hat ihm den Rücken freigehalten. Und ja, also es war wirklich, der hat da mit allen erlaubten und auch unerlaubten Mitteln verteidigt. Ich meine, er hat dafür die zwei Strafen bekommen. Und das war teilweise auch, ich dachte mir, gut, die erste, das mit Albon, das war, glaube ich, noch nicht so, da war das noch nicht ganz so ersichtlich, dass er da jetzt für Hülkenberg arbeitet. Das war auch ganz interessant, da hat Albon in der Post-Race-Show bei F1 TV auch, da hatten sie ihn am Mikrofon, haben ihn dazu ein bisschen befragt. Und Magnussen hat da ja 10 Sekunden für bekommen. Was ich auf den ersten Blick ein bisschen hart fand. Also das war ja das, wo er ihm da auf der rechten Seite nicht so viel Platz gelassen hat. Albon war aber jetzt nicht gleich auf mit Magnussen, sondern war so, ja, der Frontflügel von Albon war so auf Seitenkastenhöhe von Magnussen, hätte ich jetzt gesagt. Und der hat ihm da, es war eine Linkskurve und Albon war rechts von Magnussen und bei, ja, du holst ja für eine Linkskurve von rechts aus, sage ich jetzt mal. Und da ist Magnussen ein bisschen zu weit nach rechts und hat da quasi Albon eingequetscht zwischen seinem eigenen Auto und der Mauer und da flogen auch ein paar Teile. Und da hat Albon dann im Interview gesagt, weil es gab ja 10 Sekunden und F1 TV, die hatten das vorher analysiert und da hatte, die hatten dann vergleichbare Manöver aus den letzten Jahren rausgesucht und da gab es immer nur 5 Sekunden für anstatt 10, was ich auch interessant fand. Ich hätte auch eher 5 gegeben. Und dann hatten sie Albon am Mikro und dann haben sie gefragt, so, was es seiner Meinung nach war. Und da hat Albon selbst gesagt, das war ein Racing-Incident. Er hätte da gar keine Strafe für gegeben. Und hat das dann auch erklärt, weil er sagt, das war nicht unbedingt Magnussens Schuld, sondern quasi, blöd gesagt, die Schuld von der Strecke. Und ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Albon hat da tatsächlich recht mit. Vor dieser Linkskurve ist die Mauer auf der rechten Seite nicht gerade, sondern macht so einen Knick, dass die Strecke enger wird. Und hat Albon auch gesagt, er weiß nicht, warum das so ist, warum die das machen bei diesen Mauern an der Strecke. Das ist nicht nur in Saudi-Arabien so, ist auch an anderen Strecken so. Und er hat halt gemeint, wenn der Fahrer, der links ist, in dem Fall Magnussen, einfach gerade fährt und Albon auch gerade fährt, dann passiert trotzdem diese Kollision, weil die Strecke auf der rechten Seite kurz vor der Kurve enger wird. Und da hat er gemeint, da hat er das kritisiert und hat gemeint, das ist halt doof, weil als der Fahrer, der links fährt, kannst du das gar nicht richtig beurteilen, wie viel Platz du jetzt rechts plötzlich lassen musst. Weil du denkst, ja, aktuell können wir nebeneinander fahren, da ist eine gerade Mauer, ich fahre weiter geradeaus, dürfte nichts passieren. Und dann wird plötzlich die Strecke enger und dann hängt ein Albon zwischen Magnussen und der Mauer. Und da hat er so ein bisschen, das fand ich ganz interessant, dass er da gesagt hat, ja, war nicht wirklich Magnussens Schuld. Ja, umso krasser, dass er dann doch 10 Sekunden dafür kassiert hat.
Ja, das ist wirklich heftig. Ich habe mir eh schon so ein bisschen die Frage gestellt, gibt es denn für so ein Vergehen nur diese 10 Sekunden, warum man nicht das Strafmaß auf 5 Sekunden gelegt hat? Aber ja, also wenn das ja möglich gewesen wäre, naja gut, aber trotzdem, also Magnussen, Maximum hier rausgeholt aus dem Ganzen und auch danach die Duelle, das war hart, aber alles im sportlichen, fairen Rahmen.
Na gut, außer dass andere, wo er auch eine Strafe
bekommen hat. Ja, genau, natürlich, ja. Da wurde er ja zu Recht
bestraft. Aber da war es ja auch schon wieder, da habe ich am Anfang auch gedacht, ja, klare Strafe, warum gibt der da nicht einfach die Position, also weil da hat er ja off-track überholt quasi und hat dann wieder 10 Sekunden dafür bekommen. Und da habe ich auch im ersten Moment gedacht, ja, warum gibt der nicht die Position her? War ja völlig offensichtlich, dass er außerhalb der Strecke überholt hat. Allerdings, war es gut, dass er die Position nicht hergegeben hat, weil so war Yuki weiter hinter ihm, weil die Situation war gegen Yuki. Und ich denke mal, da wird das werden die bewusst gemacht haben. Die werden, also er wird da mit 110% reingehalten haben. Hauptsache, du bist bist dann wieder vor ihm. Mhm. Egal, ob du dann die Strafe kassierst oder nicht. Für dich selbst geht es ja nicht um Punkte hier. Und deswegen, da hat er dann die Strafe genommen. Dann hat er noch eine Situation mit Yuki gehabt, wo er auch sehr hart verteidigt hat. Das war am Limit, aber fair fand ich da tatsächlich. Das war in Ordnung,
wo so ein Yuki da so links rauskommt.
Genau, richtig. Das war in Ordnung. Ja. Aber so hatte er dann halt insgesamt 20 Sekunden waren es dann insgesamt an Strafe. Ja, hat er hingenommen dafür, dass er dann Hülkenberg den einen Punkt beschert hat.
Ja, definitiv. Also, ja, überhaupt dieser ganze DRS-Train, der dadurch entstanden ist, das war schon wirklich sehr, sehr schön anzuschauen und hat auch so ein bisschen das Rennen eigentlich gerettet. Wir haben ja auch eine Umfrage gestartet, was ihr so von dem Rennen haltet. Und ich schaue mal gerade live rein, wie das da aussieht. Die ersten Stimmen waren, ich sag mal, eher negativ. Und ja, die meisten sagen tatsächlich eine Note von 1 bis 4 auf einer Skala bis 10, wo 10 natürlich das Beste ist. Und ja, die Leute, die jetzt 5 bis 6 oder 7 bis 8 gegeben haben, würde ich behaupten, sehen da auch hauptsächlich dieses Duell als sehr positiv an, hinter dem ganzen DRS-Train. Zumindest ging es mir so. Ja, aber fand ich schön auch, dass die Kamera immer dabei geblieben ist. Und ja, man hat das ja auch öfters, dass dann plötzlich nur die Spitze gezeigt wird, wo sie einfach gar nichts tut. Und ja, hier ist man mit den Kameras mal schön dabei geblieben. Und ja, weg vom Lob für die beiden Haas, kommen wir jetzt zu den Williams mit Alex Albon, 11. Platz. Und ja, also wieder ganz klar schneller als Logan Sargeant. Und Albon hatte keine Probleme dann an Yuki vorbeizukommen, während sich Logan nie so richtig getraut hat, einen Überholversuch zu starten, so kam es mir zumindest vor. Ich hatte mal so ein bisschen auf die Abstände geachtet zwischendrin. Und Yuki da nur hinter Logan Sargeant gelandet wegen einer 5-Sekunden-Strafe, wegen eines Unsafe Release. Und ja, also Albon wieder super Rennen. Also er wäre so für mich die Wahrscheinlichkeit gewesen, der den 10. Platz halt noch abgreift.
Ja, also ohne das Teamwork von Haas wäre das wahrscheinlich Albons Punkt geworden, muss man sagen. Von daher auch nochmal, ja, muss man auch nochmal sagen, großes Lob an Haas, clever gemacht. Und was mir jetzt gerade auch auffällt, auch ganz interessant, Magnussen hat ja quasi durch seine 20 Sekunden nur einen Platz verloren.
Ja.
Hat mich erstmal so gewundert. Tatsächlich hätte er eigentlich noch mehr Plätze verloren. Allerdings war er selbst nicht überrundet, genauso wenig wie Albon. Mhm. Ocon auf Platz 13 war dann der Erste, der überrundet wurde. Und man kann mit einer Zeitstrafe nicht hinter Autos, die überrundet waren, zurückfallen. Mhm. Also da wird die Zeit drauf gerechnet. Also Magnussen hat plus 105 Sekunden, was natürlich deutlich mehr als eine Runde ist eigentlich. Mhm. Aber er war halt nicht überrundet. Deswegen steht da plus 105 Sekunden, während bei Ocon plus one lap steht. Mhm. Weil der halt überrundet war. Und da hatte Magnus quasi auch noch Glück, dass genau der Cut-Off hinter ihm und Albon war mit dem Überrunden. Weil sonst hätte er wahrscheinlich noch, weil das war ja alles ein Train, der wäre ja wahrscheinlich bis hinter Ricardo Bottas oder so, bis hinter Ricardo, glaube ich, zurückgefallen sonst. Aber die waren alle überrundet, Magnus nicht. Und deswegen verliert er dann nur den einen Platz gegen Albon durch die Strafe.
Ja, was nochmal irgendwie Magnussen positiv hervorhebt hier.
Ja.
Und ansonsten Logan, unauffälliges Rennen sonst.
Ja.
Hätte ich jetzt gesagt. Allerdings jetzt auch nicht, wo man sagen kann, das war schlecht. oder so. Also von daher, ja. Ist okay. Ja. Also braucht man, finde ich, nicht besonders negativ erwähnen, was er hier gemacht hat. Und ja, jetzt zum besten, oder beziehungsweise eigentlich einzigen ins Ziel gekommenen Alpin mit Esteban Ocon auf Platz 13. Ja, die Alpin natürlich schon wie erwartet schwach übers gesamte Wochenende. Da ist ein Platz 13 eigentlich so, hört sich noch relativ positiv an, aber können sich natürlich auch nichts von kaufen mit einem Platz 13. Ja. Ganz klar. Und ja gut, Gasly mit einem technischen Defekt, glaube ich, das Getriebe oder was das war.
Genau, ja.
Gut, da kann er ja auch nichts für. Ja, also von daher.
Ist natürlich für Alpine im zweiten Rennen jetzt schon Getriebeschaden zu haben, ist natürlich bitter.
Die Zuverlässigkeit ist da jetzt auch nicht ganz so gut.
Ja, aber ja, kann man Gasly jetzt keinen Vorwurf machen.
Und ja, ich würde behaupten, wir halten uns auch gar nicht groß bei Alpine auf, weil es da gar nicht so viel zu sagen gibt. Die sind noch fleißig auf Personalsuche. Und ja, jetzt kommen wir zu den Platz 15 und 16. Ich hatte es eben schon erwähnt, Yuki zurückgefallen noch wegen einer 5-Sekunden-Strafe, wo er auch nichts für konnte, für ein Unsafe Release. Und ja, auf Platz 15 und 16 die beiden Racing Bulls. Und zunächst war ich erstmal überrascht, weil so wie das Rennen lief, dass Ricardo zwischendrin so nah wieder an Tsunoda war. Und ich habe dann irgendwie gehofft, dass die sich auf der Strecke noch begegnen.
War vielleicht besser, dass
es noch eine Teamorder gibt oder so.
Ja.
Und ja, also, ich meine, Yuki im Qualifying überrascht. Im Rennen war das Auto halt auch nichts. Und ja, für Ricardo war es halt ein komplett ernüchterndes Wochenende.
Ja, ja, Yuki hätte ja vielleicht sogar noch da um den einen Punkt fighten können, ja, ne, wenn er halt da nicht an Magnussen so hängen geblieben wäre.
Das ist halt auch, er hat es wieder bis auf das eine Mal, wo er quasi eigentlich vorbei war, er hat sich wieder die Zähne ausgebissen an Magnussen, ne?
Ja, wie fairerweise alle anderen auch.
Das stimmt.
Muss man da jetzt
gut,
auch sagen. Da
hast du recht, ja. Also das ist dann ja, auch eher also so auf die gute Vorstellung von Magnussen zurückzuführen, als jetzt irgendein Unvermögen für Yuki, aber das zweite Mal jetzt, ne, dass er hinter Magnussen hängt.
Ja, genau, das ist wirklich, das ist so der Klassiker. Ja, stimmt. Aber ja, ich würde tatsächlich, also da würde ich ganz viel Lob an Richtung Magnussen sprechen und weniger, Yuki da irgendwie in die Verantwortung nehmen, dass er da hätte vorbeikommen müssen. Mhm. Aber ja, 15 und 16 ist dann am Ende für die Racing Bulls sehr ernüchternd, ja, ne. Also,
mir das kam es dann auch so ein bisschen so vor, man hatte jetzt, glaube ich, genau, was mich bei den Racing Bulls gewundert hat, dass man da nicht die Strategie gesplittet hat beim Safety Car.
Ja, stimmt. Also warum nicht, ne? Ja. Also als so ein Team, was so mit Glück, sage ich mal, in die Punkte fahren kann, muss, weil hier Kick sauber, die haben es gemacht, ne? Die haben es gemacht, Haas hat es gemacht. Also ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum die da nicht, keine Ahnung. Du kannst ja Tsunoda quasi die safere Strategie geben und Daniel Ricciardo einfach damit was riskieren. Ja. Der hatte kein so gutes Wochenende. Kannst du sagen, ja gut, vielleicht holen wir dann mit der Strategie mal was raus.
Ja, deswegen. Das kann ja alles ganz schnell funktionieren. Und wenn du auch in irgendein Train mal gerätst oder so oder kannst mitfahren, es ist ja alles möglich. Aber ja, also das Racing Bulls wirklich eine Enttäuschung und ja, ich hoffe natürlich in Melbourne dann beim Heim-Grand Prix für Danny Rick gibt's einen wesentlich besseren Boliden, den er da fahren darf. Aber ja, es sieht aktuell nicht so positiv da aus. Die Erwartungen waren höher vor der Saison. Aktuell eine Enttäuschung, aber darf man jetzt auch nicht nach zwei Rennen überbewerten. Ja, selbst letzte Saison haben sie ja noch großen Step gemacht in der Entwicklung gegen Ende der Saison.
Das stimmt, ja.
Und wer weiß, an was die da noch arbeiten aktuell. Und ja, kommen wir jetzt zu den beiden Letztklassifizierten auf Platz 17 und 18. Mit Valtteri Bottas, der hier bei uns beiden im Hintergrund hängt.
Ja.
Und Guanyu Zhou auf Platz 18. Und ja, dünne Vorstellung von Kick Sauber.
Ja, also nachdem ja in Bahrain Zhou noch sehr positiv aufgefallen ist, dass er da nur knapp an den Punkten vorbeigeschrappt ist. Jetzt, ja, da lässt sich wenig Positives sehen. Die haben zwar auch die Strategie gesplittet, aber gebracht hat es gar nichts. Mhm. Dann hatten sie wieder, und das ist auch so eine Sache, die hatten ja diesen langen Boxenstopp bei Bottas in Bahrain. Jetzt hatten sie bei Joe quasi das gleiche Problem. Weiß ich nicht. Das kann natürlich jetzt auch Zufall sein, dass es zweimal hintereinander passiert, aber ich würde sagen, da passt bei der Boxencrew irgendwas nicht. Also, dass du wirklich in zwei Rennen zweimal jetzt so einen langen Boxenstopp hast, weil du diese Wheel Nut, heißt es auf Englisch, ich weiß nicht, was man da auf Deutsch so sagt, auf jeden Fall diese Mutter, Radmutter, heißt es Radmutter? Ich gucke das alles immer nur auf Englisch, deswegen
kann
ich es
gar nicht sagen. Doch, das ist das, ja.
Dass die irgendwie da so nicht richtig drauf ist oder so streng.
Wie heißt das denn auf Englisch, würde mich jetzt mal interessieren?
Ein Wheelnut.
Ach, die Wheelnut, ja gut.
Ja, genau, und es war zweimal quasi genau der gleiche Fehler, und dann hat der Boxenstopp da unheimlich lang gedauert. Das Einzige, was da trösten kann, ist, auch wenn das ein normaler Boxenstopp gewesen wäre, hätte das nicht für Punkte oder Ähnliches gereicht, also war es so gesehen nicht so schlimm. Aber trotzdem, das kann es ja nicht sein. Also am Ende bist du jetzt irgendwann mal tatsächlich in der Position, wo du irgendwo Punkte abgreifen kannst, und dann geht sowas wieder schief. Mhm. Das müssen die unter Kontrolle kriegen. Das darf nicht passieren, dass die Boxenstops da, keine Ahnung, im zweistelligen Sekundenbereich liegen. Ja.
Und noch eine kurze Info zu Bottas, der am Anfang eine Zeit lang stehen blieb und dadurch einige Positionen noch verloren hat. Bei dem gab es irgendwie so gelbe Leuchten am Auto, die dann darauf hinweisen, dass das Auto nahezu abwirkt, und dann musste er vom Gas gehen. Das war aber wohl ein technischer Defekt, was ihm falsch angezeigt wurde. Also irgendwie, ja, das kommt natürlich dann auch noch dazu. Das entschuldigt natürlich auch so ein bisschen das von Bottas. Und ja, am Ende, er ist ja auch nur noch ein Rennen dann um die goldene Ananas da hinten gefahren.
Ja.
Dann mal auf die Softs gegangen.
Das war dann eine Trainingssession.
Ja, ein bisschen Daten sammeln. Das ist ja auch das Sinnvollste, was du dann machen kannst. Das ist einfach so.
Ja, eben. Genau, also dann einfach einfach das Beste draus machen. Irgendwie Daten sammeln für die Reifen, für die Abnutzung. Ein bisschen was ausprobieren. Weil auf Platz 17 und 18, da braucht man auch auf kein Safety Car oder einen Crash mehr hoffen. Da bist du so weit von den Punkten weg. Da muss ja das halbe Feld ausscheiden, dass du da noch was reißen kannst. So, das passiert in der modernen Formel 1 dann doch eher selten.
Ja, und ja, so zuverlässig wie die Autos aktuell, ich klammer mal Alpine aus, sind, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass es da Ausfälle gibt, wenn jetzt kein großartiger Fahrfehler passiert.
Ja.
Ganz kurz Info noch, genau, zu Kick sauber. Audi ist fix. Nach zig Diskussionen, zig News, ob es jetzt so ist, ob sie wieder den Rückzieher machen. Aber wir können bald Audi dann in der Formel 1 begrüßen. Jetzt muss ich wieder dich fragen, 2026?
Ja, habe ich auch so im Kopf.
Eieiei, da freuen wir uns doch drauf. Und ja, ich denke, die sportliche Analyse ist abgeschlossen. Und wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder zu den Awards.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen in Kapitel 2 der heutigen Folge. Und natürlich müssen wir euch eins noch abliefern. Die Awards, wie immer.
Spontan, während der Folge entschieden von uns. Und ja, fangen wir direkt an. Platin Award. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, fang du ruhig an. Ich mache mir nämlich gerade doch noch so ein paar Gedanken diesbezüglich. Ja.
Okay. Ich würde sagen, knapp, Olli Bärmann. Bei mir ist Olli Bärmann. Finde ich stark. Also, hat keine Fehler gemacht, hat schon ein stabiles Qualifying mit 11. Platz. Da da alleine für hätte ich ihm jetzt nicht den Award gegeben. Das ist stark, aber jetzt nicht so komplett überragend. Aber das Rennen war dann über jeden Zweifel erhaben. P7, auch da keine Fehler gemacht. Am Ende Norris und Hamilton auf Frischstreifen hinter sich gehalten. Doch, war mein Highlight, würde ich sagen. Olli Berman kriegt den von mir.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich sehr viele Kandidaten für den Platin Award.
Ja, ich hätte auch noch mehr gehabt.
Und ich nehme schon mal so viel vorweg. Heute gibt es wieder einen Sonder-Award, um das Ganze mir ein bisschen leichter zu machen.
Habe ich auch überlegt.
Ja, kommen wir noch zu. Vielleicht kommt ja auch einer dann von dir. Und jetzt so die Kandidaten, wenn ich diesen Sonder-Award mal ausblende. Persönlich war ich ebenso überrascht plötzlich von der guten Performance von Oscar Piastri. Ich habe dann natürlich auch so ein bisschen überlegt, ja, Norris in beiden Sessions geschlagen, das ist schon eine gute Leistung. Und jetzt, ja, sowas Starkes nach seinem Rookie-Jahr, jetzt direkt im zweiten Rennen. Dann habe ich allerdings wieder auch so einen Blick auf Sergio Perez, weil das war wieder eine hervorragende Leistung als zweiter Fahrer bei Red Bull. Verstappen wollen wir jetzt nicht jedes Rennen erwähnen. Ich gebe es Oscar Piastri.
Ja, fair.
Finde ich gut. Irgendwie eine interessante Wahl. Und Olli Berman war natürlich auch ein heißer Kandidat, logischerweise bei mir. Na. Und ja, kommen wir jetzt zum Gegenteil des Ganzen, nämlich der Fluppe des Renns.
Ah, da muss ich ein bisschen überlegen.
Ja.
Ja, gut, das ist eigentlich, ich glaube, ich gebe das Lance Stroll, weil einer der zwei Ausgeschiedenen, Gasly, konnte halt nichts für. Bei Lance Stroll war es der Fahrfehler. Ja. Punkte wären möglich gewesen mit den Strategien. Gut, klar, die gesplitteten Strategien hätte es ohne sein Safety Car nicht gegeben, aber wer weiß, was da sonst passiert wäre. Da wären vielleicht ganz gute Punkte möglich gewesen und er war selbst dran schuld. Und es ist bei mir Lance Stroll.
Ja. Ich will ihm ungern die Fluppe auch überreichen, aber es ist für mich auch eigentlich die logischste Entscheidung.
Es haben nicht viele Leute Fehler gemacht, nee, ne? Es ist irgendwie.
So, ich habe bei Danny kurz überlegt, aber die Racing Bulls waren ja auch generell schlecht im Rennen. Und wenn da wirklich was war mit einem kleinen Defekt am Unterboden, das kann nochmal eine Auswirkung haben, aber letzten Endes war auch nur ein Platz dann hinter Yuki am Ende. Und sauber weiß ich nicht. Es ist leider meinen Erwartungen entsprechend gewesen, das Ganze.
Die haben wir ja eh auch gar nicht so hoch eingeschätzt am Anfang der Saison. Deswegen.
Und ja, deswegen Lance, weil es halt auch dann doch irgendwie ein eigener Fehler war. Ah ja, eine Doppelfluppe für Lance.
Er hat halt jetzt auch Pech, ne, dass niemand anders sich da was hat zu Schulden kommen lassen. Dass er so der Einzige ist, der da so ein bisschen negativ raussticht gerade. Aber gut, so ist es halt. Ne?
Ja. Und ja, ich habe es ja schon eben gesagt kurz, der Sonder-Award für, und das ist wirklich, glaube ich, eine Erwähnung, die wir in der Form selten getroffen haben, für das Teamwork des Wochenendes, für mich Team Haas.
Ja.
Kaum ist Günther absolut. Steiner weg. Nein, Spaß. Aber es ist.
Ja, aber wer weiß, am Ende kann ja wirklich sein, ne, dass das unter Günther anders gelaufen wäre. Also weiß man ja nie. Ne?
Ah, wobei.
Ja, am Ende macht da die Strategieabteilung wahrscheinlich die Calls, genau. Und der Teamchef segnet das eher ab nur. Aber trotzdem, wer weiß, ne? Also ich will da jetzt auch, also hier Komatsu, vielleicht geht da ganz viel auf seine Kappe. Werden wir nie sagen können.
Ist ja auch möglich.
Aber genau, deshalb, also weil am Ende ist ja der Teamchef der dann das grüne Licht geben muss für die Strategien und alles. Von daher, wer weiß. Ich hatte überlegt, ob ich als Sonderaward irgendwie sowas wie Rookie des Wochenendes oder so, da ich Olli Berman den geben kann und dann das für das Teamwork Haas quasi den Platin Award so, aber ich habe Olli Berman Platin Award gegeben.
Wobei man natürlich auch sagen muss, er ist der einzige Rookie, der dafür dann in Frage käme.
Ja, genau, deswegen aber der Sonderaward,
Ja, aber gut, Berman auf jeden Fall hat auch einen bekommen heute und Haas wirklich endlich mal einen positiven Sonder-Award bekommen. Das war ja oft in der letzten Staffel die gegenteilige Erwähnung wert. Aber ja, völlig verdient, meiner Meinung nach. Und ja, Haas hat sich scheinbar auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was die strategische Planung angeht. Und auch wir vom Formula Nerd Podcast haben uns Überlegungen diesbezüglich gemacht. Denn wir wollen euch mal so einen kleinen Plan mitgeben, was könnt ihr eigentlich so die nächsten Wochen erwarten. Wir haben, ich würde jetzt nicht sagen, Änderungen geplant, die Grundstruktur bleibt gleich. Allerdings haben wir ja länger keine Bonusfolgen mehr rausgebracht. Wir haben ja damals die Netflix-Folge gebracht. Ich glaube, das war bereits unsere dritte Folge oder die dritte Aufnahme. Ja. Und da eine kleine Anmerkung, wer sich die nochmal geben will. Da hatten wir damals das Problem, dass ein USB-Anschluss nicht richtig funktioniert hat und dadurch ein etwas lauteres Rauschen im Hintergrund war, was wir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich rauscutten konnten. Und das ist jetzt behoben, dieses Problem. Habe ich mich nochmal dran gesetzt, das Ganze überarbeitet und quasi der Re-Upload ist gleich datiert im letzten Jahr. Die könnt ihr euch jetzt mit ein bisschen mehr Genuss, vermute ich mal, anhören, weil das auch mit einer unserer meistgeklickten Folgen ist. Und ich glaube, dass einige Fans finden wird, zumal ja aktuell auch die neue Drive to Survive Staffel draußen ist. Und ja, kleiner Spoiler für die Folge damals, bis Staffel 5 geht das Ganze logischerweise.
Genau, da haben wir, glaube ich, sogar auch irgendwie die Staffeln, wie wir die fanden, gerankt und alles. Also es ist vielleicht sogar, wenn man jetzt sich die neue anschauen will oder überlegt, mit der Serie an sich mal anzufangen oder vielleicht irgendwie mittendrin ist, was auch immer, ist es vielleicht eine ganz interessante Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir haben da gar vom Inhalt her haben wir nicht viel gespoilert, wobei das ja sowieso...
Das sportliche Abschneiden ist den Leuten genau, ja eigentlich bekannt, ja.
Genau, richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da so viele Details rausgehauen haben, dass man die Serie nicht mehr genießen kann, wenn man erst die Folge hört. Von daher lohnt sich die, glaube ich, schon.
Ja, und die zweite Folge, da ging es hier um das Thema Gaming, auch eine sehr beliebte Folge. Und ja, da haben wir ja einige Spinnereien, auch so was die Zukunft des Formel-1-Gamings betrifft, für euch, ja, ein bisschen auseinandergenommen, das Ganze, die Historie und ja, also viel Inhalt und auch so ein bisschen die alte Gaming-Zeit der Formel 1, die neue Gaming-Zeit, EA ein bisschen auseinandergenommen, sag ich mal, oder ein bisschen Kritik geäußert an der ganzen Entwicklung. Zu dem Zeitpunkt stand F1 22, sei dazu gesagt, und es gab ja dann ja doch auch positive Änderungen im Gaming-Bereich bei F1 23 und ja, wollen wir jetzt auch nicht zu sehr detailliert drauf eingehen, denn unsere Ankündigung steht jetzt. Es kommt eine weitere Bonusfolge und ja, nicht jetzt ja im Mai, im Juni, nein, direkt in einer Woche am rennfreien Wochenende, weil jetzt wieder Doubleheader gewesen, jetzt haben wir eine Woche Pause bis Melbourne und wenn ihr eben Bock habt, trotzdem ein bisschen Formel 1 Content auf die Ohren zu bekommen, haben wir eine Bonusfolge für euch da. Und ja, thematisch, Marc, überlasse ich dir da mal den Vortritt.
Ja, wir haben unser, vielleicht sollten wir noch sagen, ne, wir haben die quasi schon aufgenommen.
Genau, also die steht. Auch,
genau, also das, das ist sicher, da kann jetzt nichts mehr dazwischen kommen. ausnahmsweise auch haben wir mal eine vorproduziert, das haben wir bisher noch nie gemacht. Ne?
Nee, stimmt, das war eine gute Entscheidung.
Ja, sonst immer aufgenommen, dann wird das in unserer technischen Abteilung in Form von Manu zusammengelegt, ein bisschen geschnitten und rausgehauen. Und jetzt haben wir das erste Mal schon eine Folge quasi fertig, die einfach nur noch darauf wartet, gedroppt zu werden. Und da haben wir so ein bisschen, war auch deine Idee, so ein bisschen unser Dream Grid zusammengestellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich gehe gar nicht so genau auf die Regeln von dem Dream Grid ein, kann man ja dann selbst hören einfach.
Erklären wir auch nochmal in der Folge, ja.
Genau, und da werden wir bestimmt ja auf Instagram auch mal ein bisschen einholen. Oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß es gar nicht.
Ja,
Dream Grid von den.
So ein bisschen zumindest. Aber ja, wird auf jeden Fall auch ordentlich dann angeteased. Das Ganze nochmal auf Instagram. Und ich hätte auch gesagt, am Ende machen wir dann eine kleine Highlight-Story aus unserem Dream Grid, wie das dann das Ganze aussieht. Über die Zeit eben hinaus, da ihr den Spaß ja auch am Hören, beim erstmaligen Hören nicht verlieren wollt und nicht gespoilert werdet, weil da wirklich einige kuriose und witzige Zusammenstellungen bei rumgekommen sind. Und ja, also macht euch auf was gefasst. Ich glaube, viele auch, die so ein bisschen aus der Schumacher-Zeit damals kommen, werden da ihren Spaß haben, weil wir nicht nur das aktuelle Fahrerfeld uns vorgeknüpft haben, logischerweise, weil wir auch schon einige Zeit die Formel 1 verfolgen. Und ja, es wird auf jeden Fall eine Menge Spaß machen und eine Menge Spaß, und das ist ein kleiner Tipp von uns, ein kleiner YouTube-Kanal, den es gibt, und der Kollege folgt uns auch und nimmt auch fleißig an den Umfragen teil, was natürlich eine super Sache ist. Der gute JF1, den könnt ihr auf YouTube finden, und das ist auch für mich ein Kanal, der hat diverse Tierlisten, aber geht auch mal auf etwas Formel 1 Historie ein, beispielsweise jetzt die Braun-Geschichte, da hat er auch ein gutes Video zu, und ich bin auch relativ oft seiner Meinung und finde einfach den Content wirklich gut und wirklich sehr lustige Tierlisten, und da wollen wir dann uns in Zukunft auch mal ein paar Tierlisten vom guten JF1 vorknüpfen und analysieren und unsere Meinung dazu preisgeben, und wir haben auch bereits mit ihm gesprochen, es wird eine witzige Sache, wenn ich und Marc dann so ein bisschen mal seine Videos auseinandernehmen, und dazu schon mal so viel, ein Video, was wir uns vorknüpfen werden, demnächst ist das Video ein Ranking der deutschen Fahrer. Ich glaube, seit 2000 etwa.
Ja, genau, seit 2000 das Ganze war das. Vor.
Und könnt ihr euch ja auch mal anschauen, und ob ihr das Ganze dann ähnlich eingeordnet habt oder so und wie wir das Ganze dann einordnen, folgt dann in einer weiteren Bonusfolge dann irgendwann im Laufe der nächsten, ich sag mal, 1-2 Monate.
Ja, genau. Also wir bleiben natürlich bei dem Modus, dass wenn es ein Rennen gab, dann wird sich unsere Folge größtenteils um das Rennwochenende drehen. Und wir werden so ein bisschen News davor packen oder irgendwelche Ankündigungen ans Ende, wie jetzt gerade.
Genau.
Aber wir haben uns eben mal den Kalender angeschaut. Wir haben ja jetzt erstmal eine Woche frei. Das haben wir jetzt natürlich schon gefüllt mit unserer Dream Grid-Folge. Aber dann kommt Australien, aber dann haben wir wieder eine Woche frei bis Japan. Da ist dann aber Ostern und müssen wir mal sehen, werden wir wahrscheinlich selbst auch nicht dazu kommen. Mhm. Aber zwischen Japan und China haben wir wieder eine Woche, zwischen China und den USA, also in Form von Miami, haben wir wieder eine Woche Zeit. Miami, Italien, also Imola, nicht Monza, ist auch wieder eine Woche. Also die Formel 1 ist jetzt erstmal für die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Rennen wieder im 2-Wochen-Takt, wie das ganz früher mal war, als die Saison noch nicht so vollgepackt war. Finde ich eigentlich auch mal gar nicht schlecht, dass man immer so ein bisschen die Rennen sacken lassen kann, eine Woche.
Ja, absolut.
Auch wenn mehr Action natürlich immer besser ist. Aber dafür habt ihr ja nächstes Wochenende auch unsere Extra-Folge.
So sieht's aus. Und ja, macht euch gespannt. Ich habe sie auch komplett überarbeitet, allerdings noch nicht wirklich selber mal angehört. Das werde ich dann auch mal machen. Wahrscheinlich werde ich denken, eieiei, was haben wir denn da gemacht? Oder was habe ich denn da für Fahrer genommen, die Zusammenstellung? Aber es ist wirklich, also ist meiner Meinung nach ein großes Highlight. Ihr werdet euren Spaß haben. Ja, und wenn ihr Ideen habt für uns, welche Themen wir rund um die Formel 1 mal behandeln sollten in einer Bonusfolge oder einem Bonuskapitel, gerne immer her damit. Mit Vorschlägen, wir sind da vollkommen offen. Und ja, in diesem Sinne, es wären sehr schöne Wochen mit euch, mit uns. Und hören uns beim nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.